Spezielles für Sie, und zwar eine Ankündigung. Philocast, was ist das? Das ist ein neues Format der Philosophie, wo wir versuchen wollen, regelmäßige Themen zu behandeln in Form eines YouTube-Kanals. Also Sie können mal auf YouTube gehen oder auch auf philocast.net, da finden Sie dann schon einige Videos. Also sieht so aus. Ich werde hier im Seminar ab und zu immer wieder Fragen sammeln. Hallo. Sie können also Fragen aufschreiben, können die mir auch senden, die sich Ihnen noch gestellt haben, die jetzt nicht behandelt werden konnten. Und dann werde ich diese Fragen dann in so einem eigenen Kanal mit einem Video beantworten. Das ist ein Punkt, also auf YouTube, dann gibt es Videoaufzeichnungen von anderen Seminaren. Hier haben wir jetzt ja keine Videoaufzeichnungen. Und es gibt auch Quizzes, die Sie beantworten können. Sie haben schon einige gesehen, wir haben heute auch wieder ein Quiz für die heutige Sitzung. Das ist das eine. Dann gibt es aber dazu was Neues, nämlich die offizielle Philocast-App. Die können sich also ab sofort herunterladen. Sie können ja mal, wenn Sie Ihr Smartphone gerade dabei haben, können Sie es gerne mal machen. Das gibt es also für Android, Play Store, und auch für Apple. Und diese App ist, die habe ich also erstellt, die ist jetzt letzte Woche online gegangen. Und diese App gibt Ihnen also alles, was Sie auch hier haben. Sie können die Quizzes direkt starten. So sieht die aus. Sie können hier, das Symbol für den Quiz, starten. Sie können sich die Videos anschauen. Und also hier sehen Sie also ein integriertes YouTube-Video. Ich habe sie auch mal gerade, ich weiß nicht, ob Sie sehen können, also so ist der Startbildschirm. Dann können Sie hier eben auswählen und das Seminar in der Hosentasche mit sich führen. Also würde mich freuen, wenn Sie sich die App installieren würden und auch vielleicht sie bewerten würden, dass andere auch die App sich noch holen. Wir haben jetzt schon 15 Installationen, also einfach philocast.net mal eingeben und im Store auf diesen Läden können Sie einfach auch mal sich das kostenlos anbieten. Also es ist ein neues Format. Wir wollen das jetzt wöchentlich machen. Ich mit meiner Hilfskraft, mit dem Marcel, wollen wir so kleine Themensendungen machen. Die dauern nicht so lange, die dauern nur so 10 Minuten. Hat vielleicht jemand von Ihnen ein Blatt für mich oder für Sie genauer gesagt? Einfach ein Blatt genauso. Das gehört. Genau, danke. Und ich gehe jetzt gleich an Sie wieder zurück. Und zwar dürfen Sie jetzt für diese erste Sendung dürfen Sie jetzt einfach mal Fragen formulieren, die im Zusammenhang mit diesem Seminar stehen, die Sie vielleicht ausführlicher beantworten sollten. Einfach die Frage draufschreiben und ich werde dann eine Auswahl dieser Fragen treffen und dann in dieser Sendung drauf zu sprechen. Genau. Und wie gesagt, diese App ist ganz gut designt, die müsste bei Ihnen gut funktionieren. Und Sie finden die hier, diesen Stores. So, aber heute gibt es jetzt erstmal wieder, wie üblich, dieses Quiz. Das ist ein Wissensquiz. Jetzt können Sie wieder raten. Also. Erste Frage, was kommt hier ins Analyse? A. Alle Menschen sind Personen. B. Menschliche Personen sind wesentlich Tiere. C. Psychologie ist für personale Identität irrelevant. D. Menschen sind nur akzentierte Personen. Was soll ich da kurz sagen? Das ist jetzt ja schon bekannt, das müssen Sie alle wissen.
Also C und D auf jeden Fall. Mhm. Und bei E liegen mit der Formulierung nicht sicher.
Was ist Ihnen unklar? Genau, kann man ja thematisieren.
Dass eben gerade die menschliche Personen sind wesentlich Tiere, aber ich glaube schon, also ich glaube, dass es These ist.
Ja, sehen das die anderen genauso oder haben Sie andere Vorschläge? Soll ich B ankreuzen? Sollen wir es mal probieren? Ist richtig, ja. Also ist, glaube ich, klar. Alle Menschen Personen, das sagt der Animalismus nicht, dass alle Menschen Personen sind. Schon gar nicht jetzt wieder dieser allgemeinen Weise sind. Sondern sich dieses sind, das war das Problem. Essentiell akzeptiert und so weiter.
Zu dem Problem, da beschreibt er in einem Essay, dass er das nur vertreten würde, dass wir wesentlich Tiere sind, insofern auch Tiere wesentlich Tiere sind. Also da ist der geteilte Meinung.
Ja.
Und er sagt, dass man das eben nicht unbedingt vertreten muss, um eine Meinung zu
Okay, richtig. Also müsste man vielleicht sagen, Organismen oder lebendige Wesen. Aber Tiere sind eben häufig auch organische Naturen. Also der Hinweis, wir werden heute nochmal einen weiteren Aufsatz lesen, in dem man seine These des Animalismus auch noch etwas weiter erklärt. Aber ich glaube, dass das schon so eine generelle Charakterisierung des Animalismus ist. Wir sind einfach essentiell das, was wir eigentlich sind, das sagt immer das, was wir really are. Und really ist eben wesentlich. Nächste Frage. Inwiefern spricht Olson immer nur von we? Außer der Person. A, das ist nur eine stilistische Eigenart. B, Olson möchte zunächst offen lassen, was wir eigentlich sind. C, Olson verwendet we im Sinne von Person. D, Olson verwendet we im Sinne von Menschen.
Entschuldigung, ich habe es nur gerade ausprobiert.
Gut, ja,
das funktioniert.
Das ist sehr gut, dass Sie es machen. Weil, das ist sehr gut, können Sie es nochmal machen? Sie haben alle gerade eine Stimme gehört. Und dieses Quiz, wenn Sie also mal sich diese App jetzt alle herunterladen, wovon ich jetzt sehr ausgehe, dürfen Sie gerne jetzt auch machen. Also dürfen Sie jetzt in dieser Situation machen. Da bin ich vollkommen damit einverstanden. Wenn wir jetzt dieses Quiz hier starten, dann haben Sie es schon gehört, dann hören Sie eine Stimme. Jetzt gleich, also jetzt hier nicht, aber obwohl ich müsste es hier eigentlich anmachen, dann würde es auch gehen. Aber ich habe jetzt, ich habe es jetzt hier auch drin. Hören Sie es? Ich mache noch mal die andere. Also Sie werden praktisch auch stimmlich geführt.
Eine oder mehrere zutreffende Antworten.
Genau, also Sie werden auch immer eine Stimme, eine geschulte Stimme vernehmen, wenn Sie dieses Quiz machen. Also nur so nebenbei. Ja, was ist es hier? Bitte.
Also ich würde auf erstmal C wirklich auf jeden Fall schon mal ausschließen. Wir behandeln es bei jetzt wahrscheinlich auch so doch irgendwie als doch ja auch unter dem Unterpunkt Animalismus als Theorie der Personen, aber ich würde sagen, dass er gerade extra dieses Wie oder dieses Ei oder mehr oder weniger verwendet, um den Personenbegriff nicht eben herzunehmen, und dann habe ich ein bisschen Probleme mit dem Sinn davon.
C nicht, genau. Okay.
B und D wäre schon eher bei A, weiß ich nicht, was das heißt, das ist auch komplett wurschtelt, das ist ein Eigenart, glaube ich, zu B.
Wie sehen Sie an? Da auch noch
mehr. Also ich würde auf jeden Fall bei D ankreuzen und bei B, weil es ist so ein bisschen vage. Also er vermeidet es eben, das haben Sie öfter gehört, er vermeidet es einfach als
Das ist ja damit eigentlich so ein bisschen ausgedrückt. Dann versuchen wir es einfach mal hier. Und es ist tatsächlich richtig. Nächste Frage. Was folgt aus der These des Animalismus? Wieder ein bisschen problematisch. A. Wir sind identisch mit unserem Gehirn. B. Wir sind möglicherweise identisch mit unserem Stamm. C. Ein menschliches Tier folgt seinem Leben, nicht seinem Gehirn. D. Menschliche Tiere konstituieren die Person. Das ist schwierig. Oder doch nicht. Können wir ausschließen, was es nicht sein kann.
Also ich würde jetzt nicht ausschließen, ich würde ankreuzen, B und C. Auch wenn es jetzt ein bisschen kommt, weil
Ja, wie sehen es die anderen Teile? Stimmen Sie den Kommilitonen zu? Gut, keine Widerrede, dann senden wir das und es ist tatsächlich richtig. Nächste Frage. Inwiefern kritisiert Olson Belkas Konstitutionstheorie? Das haben wir nur in Ansätzen gehabt. Wir haben in einer der ersten Sitzungen so einen Text gelesen. In der nächsten Sitzung werden wir uns ausführlich mit Belkas These auseinandersetzen. Wir lesen nämlich einen Aufsatz von ihr und nicht einen Aufsatz von Olson über Belka. Da befassen wir uns direkt mit Belka in einem Aufsatz, weil es da so eine kleine Debatte gegeben hat zwischen Olson und Belka, die Sie gerne auch in einem Essay behandeln dürfen, wenn Sie wollen. Aber jetzt noch zu dieser Frage: A, die Konstitutionstheorie folgt dem psychologischen Paradigma. B, die Konstitutionstheorie kann nicht erklären, was eine Einheit und Identität ist. C, die Konstitutionstheorie vertritt einen unhaltbaren Prozessontologie, die die Konstitutionstheorie besitzt unhaltbare praktische Implikationen.
Ich würde erstmal B.
Haben Sie sonst noch Anmerkungen oder sonst noch Optionen, die Sie noch behalten, die Sie noch ankreuzen wollen? Sollen wir absenden? Wir haben bestanden, aber wir müssen den Quiz überprüfen. Das war richtig. Und hier bei der letzten Frage, da hätte man noch A ankreuzen können. Das haben wir jetzt noch nicht so ausführlich behandelt, aber der Punkt ist das, wenn Sie Belkas Theorie mal genauer sich anschauen, dann sagt Belka, das, was entscheidend dafür ist, dass eine Person konstituiert wird, ist die Ausbildung von Selbstbewusstsein. Sobald wir Selbstbewusstsein ausbilden, sind wir Personen. Selbstbewusstsein ist hinreichend für Personen. Und damit würde jetzt auch Olson sagen können, aber das steht jetzt nicht so im Zentrum, würde Olson sagen können, damit folgt sie letztendlich dem psychologischen Paradigma. Weil sie es halt an das Bewusstseinsbeziehung bindet, auch wenn sie dann noch eine Ontologie der Konstitution dazu hat. Aber das ist tatsächlich so ein Fall, wo man nur so anscheinend könnte, war ein bisschen fies jetzt, aber sonst wäre es ja langweilig. Aber sie haben trotzdem bestanden. Okay, dann können wir jetzt wieder weitergehen im Programm. Sie können also auch diese Quizzes, das war jetzt das Ziel, Sie können diese Tests, können Sie selbst auf Ihrem Smartphone lösen. Also das ist das Gute, dass Sie hier keine Kompatibilitätsprobleme haben. Es gibt also, das ist in HTML5 programmiert, erstellt, genau gesagt, und Sie können damit eben auf jedem Endgerät diese Dateien öffnen und nicht wie bei anderen Formaten wie Flash oder sowas haben Sie, dass Sie dann da so Kompatibilitätsprobleme haben oder Sicherheitsprobleme haben. Das ist hier also nicht der Fall. Und Sie haben noch eine Todesfrage. Gut, jetzt habe ich genug geworben. Jetzt gehen wir zum Text. Wir wollen heute noch mal kurz diesen Gehirnstammsaufsatz lesen. Der ist nicht so lang. Und nochmal die Problematik damit behandeln, die sich hier stellt. Ich fasse nochmal zusammen. Olson sprach bisher immer davon, dass unsere Identität, unsere We, dass die im menschlichen Tier besteht oder ich sage im Organismus oder im Leben, im individuellen Leben. Und nicht im Gehirn. Mein Gehirn ist für ihn der Inbegriff der Psychologie, Bewusstsein, sonstige subjektive Zustände. Damit hängt das nicht zusammen. Unsere Identität, das ist uns aus. Und jetzt gibt es aber das Problem, dass wenn wir jetzt unsere Identität über das Leben definieren oder über dasjenige, was die Einheit des Lebens ausmacht, so muss man es genau genommen sagen, dass wir dann finden, dass ein Teil unseres Gehirns eben diese Einheit des Lebens gerade leistet, unser Stamm. Sodass jetzt der Animalismus modifiziert werden könnte. Also man könnte jetzt sagen, es ist eben doch das Gehirn, aber eben nicht dieses psychologisch funktionale Gehirn, sondern eben das, was die Einheit unseres Lebens im Gehirn leistet. Und das wäre der Standard. Das ist jetzt so ein Problem für den Animalismus. Und jetzt schauen wir mal, was Olson dazu sagt. Er hat hier eine ganze Liste von Thesen, die haben wir in der letzten Sitzung kurz behandelt. Und er sagt hier, er vertritt diese Thesen. Und daraus folgt dann möglicherweise Punkt 5, dass dieses Organ der Aufrechterhaltung menschlichen Lebens eben der Rennstand ist. Und daraus würde dann irgendwie folgen, dass wir eigentlich unser Hirnstand sind. Und das würde daraus deduktiv folgen, wenn man das alles hier akzeptiert. Also so eine Folgungsbeziehung. Also wir sind eben Tiere, aber genau genommen sind wir tierische Stammhirn, so müsste man sagen. Das wäre so ein möglicher Schluss, der erfolgen könnte. Jetzt schauen wir mal, was er dazu sagt. Da gab es jetzt einen Aufsatz von der Frau Zinnmann zu seiner These des Animalismus, und dann geht es darauf Bezug. Wollen wir mal lesen, wo wir hier beginnen? Ja?
If human beings have nothing like a brain scan during their embryonic stages, let us be restricted to the period when they have got one. It follows from 4 and 5 that if your brain stem is destroyed, leaving no organ of maintenance, there is no life and there's no organism. Or it can breed anything that ever was an organism. All these claims are controversial, but I have always had the most confidence in one and the least in 5. More generally, I have less faith in each claim than in the previous one. In this paper, I will examine.
Vielen Dank. Also das ist der Punkt, wie gesagt, die abnehmende Stärke. Eins ist von ganz klar wissentlich. Natürlich muss man sich jetzt wieder fragen, wenn wir uns anschauen, wie müssen wir hier dieses A verstehen. Sind wir Tiere, wie vielleicht jetzt Frau Baker sagen würde, in Form einer Einheit? Wir sind als Person in einer Einheit mit uns als Tier. Kann man auch sagen, wir sind Tiere. Wir sind Tiere als Einheit. Also darauf möchte ich nur hinweisen, dass hier dieses Sein, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also Sein als Einheit, Sein als Wesen und Sein als, wenn ich als Aktivität oder als Phase, Sein als Phase. Sie nennen sich an diese Raumzeit, an diese Raumzeitwurm. So. Und da könnte man sagen, wir sind eben Personen in einem bestimmten Abschnitt hier. Wir sind eben Personen. Dann sind wir Personen. Wir sind also in einer bestimmten Phase hier, sind wir zugleich Tier und auch Person. Aber wir sind eben Tier wesentlich und Person unwesentlich. Das ist diese verschiedene Bedeutung im Sinne von Sein. Und Frau Baker würde sagen, wir sind Tiere, insofern wir als Person eine Einheit mit uns mit Körper eingehen, ohne mit diesem Körper identisch zu sein. Also Sein kann auch im Sinne von identisch sein. Verstehen? Das wäre dann Wesen oder numerische Identität. Vielleicht schreibt es in den Wesen Identität. Das sollte immer noch so ein bisschen im Hinterkopf bleiben. Genau, dann lesen wir vielleicht mal weiter. Wollen Sie lesen?
Rina Zimmermann argues that 3, 4, and 5 contain the brainstem condition that a human animal goes where its brainstem goes. Not only can a human animal never exist without a brainstem, as 4 and 5 imply, once again setting aside the embryonic period, but it cannot exchange its brainstem for another one. What's more, the continued existence of the brainstem suffices for the animal to survive. Or at least this is so as long as the brainstem continues to direct an organism's life. Preserving it in formaldehyde is no good. If my brainstem were extracted and kept alive, like a kidney awaiting transplant, and this did not only keep its individual cells alive, but enabled it to continue directing the life
nicht, dass es die beste Frage ist, aber die gerade vielleicht am tollsten ist. Und dann werde ich das in einem Gespräch mit meinem Assistenten, dem Marcel, versuchen zu klären. Jetzt sind wir mal gespannt, das ist ein Experiment. Gut, dann können wir weiterlesen. Wollen wir weiterlesen?
If X is a human animal, not in an embryonic state at T and Y exists at T star, then X is Y. If a brainstem directing X life at T and is the brainstem directing Y's life at T star.
Vielen Dank, ja. Also jetzt haben wir es formalisiert. Sie erinnern sich noch an andere ähnliche Formalisierungen in einem der letzten Aufsätze. Da hat er auch so gesprochen, aber da hat er nie vom Hirnstamm gesprochen, sondern immer vom Organismus oder vom Leben, in dem Leben. Jetzt setzt er eben für dieses X den Hirnstamm ein. Also so müsste man das dann formalisieren. Das, was eben Persistenz. Persistenz ist immer die Identität über die Zeit. Darüber geht es in unserem Seminar vor allem. Also die transtemporale Identität. Das sind dann also T1, T2. Das, was eben hier diesen Bezug herstellt, über die Zeit weg, das ist eben dann hier in diesem Fall der Hirnstamm. Wir brauchen eben so eine Instanz, die uns über die Zeit hinweg unsere Identität verleiht oder ermöglicht, unsere Identität ausmacht. Da gibt es ganz verschiedene Theorien, ich habe es ja schon genannt. Es gibt die Substanztheorie, das ist eine klassische Theorie, die sagt, wir sind einfach Wesen, die wesentliche Eigenschaften haben, unwesentliche. Wir sind individuierbar, wir können sind abzugrenzen von anderen Wesen. Das ist so eine typische Vorstellung von transtemporaler Identität als Substanz. Ja. Dann gibt es aber jetzt gerade im Blick auf die Personen in dieser Theorie, dass sie sagen, wir sind keine Substanzen, sondern dasjenige, was unsere personale Identität über die Zeit ermöglicht, ist unser Bewusstsein. Bewusstsein, Erinnerung an vorangegangene Zustände. Da haben sie dann aber das Problem, wie kann man so ein Bewusstsein individuieren? Das Bewusstsein ist jetzt nur die Funktion. Aber ontologisch gefragt, kann ich ein Bewusstsein in Raum und Zeit verorten? Kann ich es abgrenzen von anderen Bewusstseinen? Auf welcher Basis kann ich das tun? Ontologisch gefragt. Bewusstsein hat nicht eine substanzielle Struktur. Selbstbewusstsein. Es sei denn, man fasst es so wie Descartes. Man sagt, eine denkende Substanz. Aber hochproblematisch. Descartes hat deswegen auch eine denkende Substanz angenommen. Individuierung zu ermöglichen, Bewusstsein, Selbstbewusstsein. Aber Locke macht das nicht, John Locke, diese klassische Theorie. Und da haben wir eben dieses starke ontologische Problem. Und das ist einer der Gründe, weswegen Wolzmann sagt, wir sollten zurückgehen auf unseren Organismus, auf diese Lebenseinheit und Bewusstsein einfach außen vor lassen. Das ist ontologisch zu schwach. Ja.
Also im Gegensatz zu dem, was er, weil Sie haben ja schon gesagt, dass wir da wäre jetzt mein Punkt gewesen, ob, also hier an der Stelle einfach nur Hirnstamm mit der Prämisse mehr oder weniger eingesetzt wird, dass für ihn Organismus eigentlich erst besteht, wenn halt irgendwie eine Schaltzentrale mehr oder weniger, die das Ganze organisiert worden ist. Weil wir hatten das ja auch in den letzten Texten mit, dass er ja eigentlich davon ausgeht, dass wir erst vor Organismus sprechen können, wenn sich nach der zweiten Woche mehr oder weniger aus dem Embryo ein bisschen mehr entwickelt hat, als so ein Zellhaufen mit dem anderen. Und dann war halt, ich glaube, auch letzte Woche, wo man kurz die Diskussion war, wann jetzt eigentlich der Hirnstamm schon vorabhatzell ist und das ist passenderweise auch wieder genauer auf den Fall.
Ah, das haben wir nachgeschaut. Okay. Okay, also guter Punkt. Die Frage ist jetzt die, wie verhält sich Organismus zu Hirnstamm? Ja, das ist die Frage. Also, unser scheint zu erwägen, sagt ja dieses Punkt 5, das ist so ganz unsicher, aber es ist eine Möglichkeit. Er scheint zu erleben, dass wir Organismus reduzieren können auf Hirnstamm. Also wenn wir von Organismus sprechen, dann meinen wir eigentlich so eine Instanz, die das Ganze kontrolliert. Die Frage ist halt, gibt es nicht auch Organismus ohne so eine neuronale Struktur, ja, die wie ein Hirnstamm ist?
Ja, die Frage, ob es ein Organismus ohne irgendeine Schaltzentrale oder um das irgendwie noch passender auszudrücken, vielleicht ohne irgendwas, gibt es einen Organismus ohne irgendwas, was den Organismus organisiert?
Das wäre ja dann mit so von einem Widerspruch zu sagen, also Organismus ohne.
Ich glaube, da will er ja eigentlich hinaus. Das hatte ich mir auch überlegt, aber er spricht ja da explizit von Human End, weil ich glaube, er geht ja an keiner Stelle irgendwie weiter als jeder Organismus bräuchte einen Hirnstamm. Dann wäre natürlich der Punkt 5 wahrscheinlich dann.
Ja, obwohl man könnte jetzt überlegen, zum Beispiel auch so ein Regenwurm. Dass er wirklich sehr von uns entfernt ist. Auch der hat natürlich so ein Ganglion, Oberschlund- und Unterschlundganglion. Der hat auch so Nervenzentralen, die Einheit des Organismus leisten. Also es könnte schon sein, es muss jetzt nicht so ein Hirnstamm sein, also jetzt so in diesem Gehirnhaus, so ein neuronales Zentrum, so eine dichte Packung von Neuronen, die eine gewisse Mächtigkeit haben, dass die notwendig ist, um Organismus zu haben. Aber müsste man jetzt, ich bin kein Biologe, aber könnte man sich mal überlegen. Dass es generell geht, aber Sie haben völlig recht, es interessiert uns ja nicht, ob es generell geht. Es interessiert den Moment der Menschen. Können wir mal weiterlesen, ja? Geht das, oder?
Das ist Seite
2.
Ja, ich hab's ja da.
Seite 3.
The brainstem condition is less attractive than 3 to 5. Zimmermann questions it by imagining a second brainstem implanted into my head that gradually comes to direct my Newton functions alongside the first. The reason is not that the two organs divide the labors among themselves like joint authors, but that the activities duplicate each other like the movements of the synchronized swimmers. Whenever one brainstem is sent an order to the digestive system or the breathing apparatus or what have you, the other simultaneous sent an identical order. Either order by itself would produce the appropriate effect so that the control of my vital functions is overdetermined. After a time, however, my original brainstem might become less active and gradually wither away like a disused muscle until the vital functions are directed only by the new brain item. It seems possible, Zinman argues, for the animal to survive this, and it seems that I could survive it. There is no apparent reason to suppose that at some point in the process I must die and cease to exist, replaced by a new animal, or that one life comes to an end and another starts up in this place. Zinman fears from this that a human animal could survive without its original brainstem, contrary to the brainstem condition.
Genau, jetzt ist hier so dieses Problem, also kann dieses Hirnstamm-Argument, zählt das? Ist das wirklich überzeugend? Hängt es am Hirnstamm? Und wir können jetzt sagen, nee, es hängt auch nicht an unserem Hirnstamm, weil wir Hirnstämme gar nicht richtig individuieren können. Also dass es eben meinen Hirnstamm gibt. Was ist jetzt dieses Gedankenexperiment nochmal, jetzt nochmal wiederholen? Was wird jetzt hier gemacht? Was wird gezeigt damit? Schon ein bisschen vorweggenommen. Das ist doch ganz interessant, dieses Modell, ne? diese Gedankenexperimente.
Also im Prinzip platziert man sozusagen den Samen für ein zweites Instand, wahrscheinlich, im Kopf von einem Menschen, der sich dann so lange entwickelt.
Genau, es müsste gar nicht eine identische Kopie sein, sondern einfach nur ein zweiter Hirnstamm, der einfach diese Funktion übernehmen kann. Oder Sie hat sich gemeldet?
Ja. Das heißt eigentlich, dass unsere Identität nicht im Hirnstamm ist.
Genau. Genau. Also es wäre praktisch einfach ein zweiter Hirnstamm, der diese Funktion erfüllen kann, der unser Leben, wie Sie richtig sagen, auch am Leben hält. Und interessant ist jetzt hier diese Formulierung, dass er überdeterminiert ist. Es ist überdeterminiert. Unser Leben wird von zwei Hirnstämmen ermöglicht. Synchron auch. Und dann Sie richtig sagen, der alte Hirnstamm, Anführungsstrichen mein Hirnstamm, mein deswegen Anführungsstrichen, weil es eben alles nicht relevant ist, der fährt herunter, wie Sie richtig sagen, und der andere Hirnstamm behält seine Funktion bei. Dann ist es nicht nur überdeterminiert, sondern noch determiniert unser Leben. Man würde nach Zinnmann könnte man sagen, unser Hirnstamm, Anführungsstrichen, ist völlig irrelevant. Der andere tut es auch. Man könnte sogar sich überlegen, ich bin nicht Biologe genug, um das jetzt mit Gewissheit sagen zu können, aber man könnte sich überlegen, wird der Hirnstamm eines anderen Säugetieres uns einpflanzen, zum Beispiel eines Schweins. Sind ja auch Säugetiere, haben dieselben Organe wie wir. Ja? Müssen wir mal Biologen fragen, ob das Stammen einer Kuh oder was auch immer eines anderen Säugetieres, eines Delfins, vielleicht ein bisschen Abwechslung eines Delfins, ob dieses Stammhirn, also man müsste schauen, hat dieses Tier dieselben Organe wie wir? Sagen wir mal ein Affe, der hat dieselben Organe. Würde es ausreichen, ein Stammhirn eines Affen bei uns einzupflanzen und damit unser Stammhirn zu ersetzen? Das wäre doch interessant. Sehr sicher.
Ich habe es generell mit diesen Gedanken, Experimenten, die fundiert, ist dann der Ablauf. Also wäre das denn überhaupt so, wenn jetzt zwei Stammhirne in einem Körper, in einem Kopf sind, was der eine den anderen übernimmt? Also wäre das überhaupt ein realistischer Ablauf?
Sie sagt jetzt ja hier, dass eben beide Stammhirne die Funktion übernehmen. Mhm. Also dass eben unsere Organe doppelt koordiniert sind von zwei. Ob das möglich wäre? Ich denke schon. Logisch schon. Die Frage ist hier immer, die sich hier stellt bei Gedankenexperimenten, immer Logik versus Naturgesetze und so weiter. Es ist logisch möglich, dass wir andere Naturgesetze haben. Mögliche Welt. Es ist eine mögliche Welt denkbar, in der die Gravitationskraft eben nicht 0,81 Meter durch Sekunde Quadrat ist, sondern vielleicht das Doppelte oder warum. Ist ja auch auf anderen Planeten. Ist ja auch jetzt abhängig von gewissen Kontexten. Oder wo eine Naturkonstante eben eine andere Größe hat. Oder es sie vielleicht überhaupt nicht gibt. Das ist logisch möglich. Da ist jetzt kein begrifflicher Widerspruch. Wir können uns das denken, ohne in Widersprüche zu geraten. Und das ist auch ein Gedankenexperiment der Fall. Also, ist es logisch möglich oder ist es naturwissenschaftlich möglich? Und selbst wenn das jetzt naturwissenschaftlich nicht möglich sein sollte, logisch möglich ist es durchaus. Es ist sogar tendenziell naturwissenschaftlich möglich, würde ich sagen. Wenn wir einmal den Hirnstamm so erkannt, so untersucht haben, dass wir wissen, wie er angeschlossen ist an alle Organe, also wir müssen praktisch den Hirnstamm isolieren, wir müssen zeigen, wie hängen die Nervenbahnen, wie hängen die in ihm zusammen, wie steuert er unsere ganzen Organe, wie hängen die im Hirnstamm zusammen, wie werden die koordiniert. Das können Biologen sagen. Das könnte ich sagen. Könnte ich sagen. Hier wird dieses Zentrum, dein Hirnstamm wird das Bein oder so koordiniert, keine Ahnung jetzt. Und wenn wir diese Nervenbahnen haben, dann könnten wir die eben aufsplitten, kurz vor unserem Stammhirn aufsplitten, jede Nervenbahn aufsplitten und eine Abzweigung davon in das zweite Stammhirn nehmen. Und wenn die dann gleich getaktet wären, diese Stammhirne, wenn die, also ist ein bisschen schwierig, aber wenn die eben beide funktionieren würden und die Nervenbahnen eben versorgt würden durch Impulse, dann hätten wir zwei Hirnstämme. Die müssten natürlich koordiniert sein, synchronisiert sein, weil sonst würde es einen Konflikt geben. Wenn wir zwei Hirnstämme jetzt hätten, die anders getaktet sind, dann könnten wir, würde unser Organismus zerstört werden. Sogar. Die müssten also koordiniert sein. Das wäre noch so eine weitere Bedingung. Aber wenn die einmal koordiniert sind, oder selbst wenn sie nicht koordiniert sind, selbst wenn sie einfach nur funktionieren und wir dann eben nicht uns bewegen können und überhaupt nichts mehr machen können, aber eben trotzdem noch leben, als unsere Organe irgendwie im Leben gehalten werden, dann wäre es durchaus möglich, dass wenn wir unseren ursprünglichen Hirnstamm abschalten oder die Verbindung kappen, diese Abzweigung, die alte ursprüngliche Abzweigung kappen, dass dann unser neuer Hirnstamm, der vom Affen, dass der eben die lebenswichtigen Funktionen aufrechterhält. Und dann haben wir tatsächlich so das Problem, dass dann unser Hirnstamm eigentlich nicht das Kriterium ist, sondern man sagen müsste, irgendein Hirnstamm, aber nicht unser Hirnstamm. Man könnte nicht mehr von meinem Hirnstamm sprechen. Das ist austauschbar, also beliebig ersetzbar. Das ist interessant und es wird eben dann besonders spannend, wenn man eben dann sich ein Affenhirn vorstellt. Und damit kommt dann auch diese These des Animalismus eigentlich ziemlich gut zur Geltung. Zumindest könnte man das daraus schließen, dass es eben völlig egal ist, wenn es um uns geht, was für eine Gehirnart wir da in uns haben. Es muss einfach ein Stammhirn sein. Ein Stammhirn ist halt nun mal ein Hirn von einem Lebewesen. Vielleicht von einem Säugetier. Ja, sowas. Höheres Säugetier. Aber von Personen ist ja nicht mehr die Rede. Es ist einfach ein Stammhirn. Personale Qualitäten spielen überhaupt keine Rolle, weil ja prinzipiell wir einen Affenstamm auch eingepflanzt bekommen können. Und es gibt ja schon Tendenzen, wo wir Organe von Tieren eingepflanzt bekommen. Jetzt nicht das zentralste Organ in unserem Gehirn, aber es gibt Schweineherzen zum Beispiel, die in menschlichen Körpern schlagen oder andere Organe, wenn ich recht informiert bin. Also man kann sich die auch so anzüchten. Es gibt Versuche, Schweineherzen zu verpflanzen. Mit dem Gehirn ist es natürlich eine andere Sache. Aber prinzipiell, wenn es genau dieselben Organe hat, müsste das Stammhirn auch eines anderen Säugetiers dafür ausreichen. Oder wie sehen Sie es? Also, noch eine Logik hier von Denkmöglichkeit. Und solche Gedankenexperimente mit Hirnteilung, die tauchen zum ersten Mal in den 70ern auf. Mit Derek Parfit, der jetzt ja leider verstorben ist vor ein paar Monaten. Derek Parfit, der hat in den 70ern zum ersten Mal solche Gedankenexperimente im großen Stil entwickelt. Einfach auch im Zuge des Aufkommens der Naturwissenschaft, der modernen Biologie. Dadurch beeinflusst gewesen. Dann lesen wir vielleicht noch weiter, wenn Sie keine weiteren Fragen haben. Wollen wir dazu gehen?
The argument looks good to me. Not that it sells the matter. The events described may not be possible, or there may be some unobvious reason why they really would bring the original animal's life to an end. But without being able to produce such a reason, it would seem foolish to have any confidence in the brain's stem condition.
Was sagt man dazu? Also Brainstem Condition wäre es eben so, wenn es eben mein Hirnstamm, der entscheidend ist. Und von meinem Hirnstamm können wir eigentlich nicht reden. Weil mein, so verschiedenes ist, wir können den Hirnstamm prinzipiell nur austauschen. wir natürlich dann vom Problem damit, wenn jetzt unser Hirn, wenn jetzt unser Hirn stammt, wenn der immer weiter austauschbar ist. Was folgt denn daraus? Denken Sie mal, wenn wir gar kein, sage ich schon fast, wenn wir gar keine Instanz haben, die uns zu uns macht, zu dem, was wir eigentlich sind. Was könnte daraus folgen? Und denken Sie mal anders, bei Personen. Oder ist ja nicht mehr.
Das ist uns eine Einbildung.
Genau, also das ist sowas wie eine strenge Form von Individualität, von absoluter Ausgezeichnetheit gegenüber anderen, jetzt so nicht gibt. Das könnte daraus folgen, weil wir können ja, wenn es um Leben geht, gar nicht strikte qualitative Unterschiede jetzt festmachen. Es gibt halt immer Leben einer bestimmten Art. Es gibt Säugetierleben, das hat halt eben solche Organe. Es gibt Insektenleben, das hat halt eben solche organischen Strukturen. Aber das, was wir häufig unter Personalität verstehen, diese Unverwechselbarkeit, diese absolute Einmaligkeit, die können wir eben durch diese Hirnstamm-Austauschproblematik gar nicht mehr erreichen. Weil, wenn man es jetzt mal so extrem sieht, dann könnten wir mit Affenstammhirnen eben weiter wir sein, weil unser Organismus damit am Leben gehalten wird. Oder? Wie sehen Sie das?
Also, ich würde sagen, dass zumindest damit irgendwie seine dritte Bedingung irgendwie fraglich wird. Oder das war doch die Kontinuität, kann ich das so. Ja, doch, das ist doch eigentlich wie bei der psychologischen Vorstellung, dass ich so eine psychologische Kontinuität habe, habe ich da irgendwie eine Kontinuität des Organismus. Und da habe ich natürlich dann das Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel Organtransplantation habe und ich kann das nicht an einem speziellen System irgendwie festmachen, was da irgendwie zentral ist, ein zentrales Nervensystem irgendwie in den Hirnstamm, dann müsste ich eigentlich bei jeder einzelnen Organtransplantation, sei es irgendwie ein Herz oder sonst was, müsste ich eigentlich dann im Nachhinein sagen, weil ich dann bei beiden neu erschaffenen, ja eben, das ist genau der Punkt, da müsste ich eigentlich von neu erschaffenen Organismen besprechen, weil ich dann immer sagen kann, okay, jetzt hat dieser Organismus hat jetzt noch das Herz von dem anderen, kann ich jetzt noch sagen, dass es derselbe Organismus ist? Und da hätte ich ja die ganze Zeit irgendwie Brüche. Das wäre dann mit der Bedingung rein ein bisschen schwierig.
Obwohl, oder Sie wollen gerade erzählen?
Ja, es gibt tatsächlich Berichte, ob das richtig ist oder nicht, das haben wir hingestellt, aber es gibt Berichte von Leuten, die Organtransplantationen oder nach einer Organtransplantation von einer Wesensänderung sprechen. Also von Herzen und so weiter. Ja, ob das.
Ja.
Auf jeden Fall gibt es da Berichte, dass die behaupten, das kann halt nicht mit dem Unfall, was weiß ich, aber auf jeden Fall behaupten die entsprechend von der Wesenskindern
Ja.
Das ist aber schon ein bisschen psychologisch, würde
ja.
Ich sagen. Das
kann sein.
Ja. Ich habe sehr das Problem, wenn man wirklich davon sprechen würde, okay, das ist noch derselbe, es geht jetzt darum, ist das noch derselbe Organismus. Mhm. Und da wird es natürlich schwierig, wenn wir alle Teile eigentlich austauschen können, dann zum Schluss bei euch und dann habe ich zum Schluss die Frage, okay, nachdem das ganze Austauschen, was bleibt da noch?
Ja, ja. Obwohl er spricht jetzt nicht so sehr vom selben Organismus, sagt er hier nicht, sondern er sagt, das biologische Leben. Das heißt, selbst wenn wir jetzt ein Herz austauschen, der Organismus lebt so lange weiter, sind wir noch wir. Also es geht ihm wohl nur darum, wie lange leben wir. Das kann sein, ein Organ wird ausgetauscht, Schweineherz. Wenn wir dazwischen nicht sterben, wenn unser Organismus so lange im Leben gehalten wird, sind wir nach dieser These wir. Weil unser Leben fortdauert. Ich kann alles austauschen, solange ich noch lebe. Das scheint die These zu sein. Er sagt, hier, ein Tier geht, das ist ein biologisches Leben, oder?
Ja, ich wollte das jetzt noch fragen, ich weiß es gerade auch an, weil man kann ja alles austauschen, so gesehen nach außen, aber
spannende Frage, wie es sich verhält mit solchen Maschinen oder Computern. Weil, wenn man so das Stammhandeln sich anschaut, ist es halt eine ganz komplexe Koordinationsmaschine. Ne? Und ich meine, prinzipiell könnte man doch da jetzt so einen komplexen Chip einbauen, so einen Stammhirn-Chip, der eben diese Signale sendet, die uns als Säugetier eben steuert. Muss es jetzt auch organisch oder kann es nicht auch anorganischer Basis sein, diese zentrale Schaltliste? Das ist eine Frage gleich. Und eine andere Frage, die sich anschließt, wäre die, was meint ihr mit biologischem Leben? Meint ihr hier die Art? Meint ihr hier die Gattung? Oder meint ihr nur Leben grundsätzlich? Also könnte es nicht sein, wir können doch auch weiterleben. Stellen Sie sich mal folgenden Fall vor, dass uns jetzt nicht im Affenhirn eingepflanzt wird, sondern jetzt mal Denkmöglichkeit, das Gehirn eines Haifischs, also keines Säugetiers, eines Fischs. Gut, das würde jetzt wahrscheinlich nicht gehen, weil der Haifisch hat hier Kiemen, der hat keine Lunge, der hat Kiemen. Also das würde tatsächlich gehen, das ist interessant. Und ich habe jetzt mir gerade überlegt, könnten wir prinzipiell jede Stamme ein austauschen? Das geht nicht. Das heißt, wir haben gewisse Bedingungen, die gegeben sein müssen. Wir können nicht jedes beliebige Stammhirn einsetzen, dass das Leben fortgeführt wird, sondern es scheint hier nicht innerhalb der Art zu leben, nicht Homo sapiens, sondern eher in der Gattung, Säugetier. So scheint es mir jetzt zu sein. Also wir brauchen hier ein Leben, das ist nicht das Artleben, sondern das ist Gattungsleben, Säugetier. Diese Organe, wenn die weiter aufrechterhalten werden, am Leben gehalten werden, dann existiert mein Leben weiter. Aber nee, es kommt nicht auf die Art an. Das scheint mir noch so ein interessanter Punkt zu sein. Aber jetzt hatten Sie noch eine zweite Frage gehabt, und dann Sie, genau.
Ja, also ein Beispiel, was da jetzt eben dann auch dazu kommt, würde es eben auch mit diesem Stamm hier, das ja eben die Schaltzentrale sozusagen ist, zum Beispiel der Herzschlag.
Dann würde dieses Stammhirnbeispiel überhaupt nicht greifen. Ja, weil es würde auch nicht. Beziehungsweise, ja, es würde schwierig, es an einer Sache festzumachen. Ich glaube fast, dass Organismen durchaus eine dezentrale Zentralität haben, die nicht so ganz konzentriert ist auf eine Hand. Könnte es sein. Aber da bin ich zu wenig genug. Aber das ist ein zusätzliches Problem. Jetzt haben Sie sich gemeldet.
Den Gedanken auch darüber, dass sich die Aufgabe des Stammhirns, also nicht kommunizieren lässt, weil es einfach nur die Aufgabe der Reproduktion ist. Man könnte doch einfach annehmen, dass jedes Stammhirn individuell ist und individuell mit seinem Organismus zusammenarbeitet. Also dass jedes Stammhirn in seiner eigenen Weise diese Lebensfunktion aufrechterhält, in Zusammenarbeit mit dem Organismus. Dann wäre es ja wieder individuell.
Okay,
das, aber das war einfach nur zwei Fragen vorher.
Okay, dann könnte man jetzt zurückfragen, worin besteht denn diese Individualität? Gibt es eine Individualität des Stammhirns, die so ausgezeichnet ist, dass sie nicht im bloßen Aufrechterhalten der Lebensfunktion besteht? Wie könnte man denn diese so einen gewissen Stil und eine gewisse Form
Es wäre nicht nur die Funktion, sondern es wäre etwas an der Funktion. Wir müssen das Stammhirn einen gewissen Stil haben. Das ist nicht ausgeschlossen, aber haben Sie da eine Möglichkeit?
Ich möchte zusammenarbeiten mit meinem Organismus. Also,
okay.
Wenn ich jetzt ein anderes Stammhirn bekomme, ist ja jetzt auch dieses Gedankenexperiment, dann könnte es ja genauso gut sein, dass das andere Stammhirn zerstört wird. Bei meinem Stammhirn, mit meinem Organismus auf eine ganz bestimmte Art zusammenarbeitet und eben mein Stammhirn überwiegt. Das wäre jetzt die konträre Annahme zu dem Gedankenexperiment. Deswegen hatte ich auch die Frage, woher kommt es, wird das von außen herbeigeführt, dass das andere Stammhirn mein Stammhirn übernimmt? Oder ist es einfach eine Annahme, ich habe hier zwei Stammhirn, das fremde Stammhirn übernimmt so langsam mein Stammhirn? Also, es könnte ja auch das Gegenteil der Fall sein.
Ja, aber wenn wir jetzt sagen, Stammhirn ist einfach dieses Organ, dieses Teil des Organs, was Koordinationen vornehmen kann, was so eine, ich weiß nicht, so ein Lungennervenzentrum, so ein Lungenzentrum hat, was ein Atemzentrum hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig bei Stammhirn, diese Atmung. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Dass einfach dieses Organ funktionsfähig hält, dass diesem Organ das Funktionieren ermöglicht. Dann wäre das ein sehr niedriges, sehr schwaches Kriterium. Da müssen wir einfach nur sagen, das Organ muss halt einfach durch dieses Stammhirn funktionieren können. Es muss halt einfach funktionieren können. Jetzt egal, wie es funktioniert, es muss einfach funktionieren können. Ich meine, jetzt Herzschlag von so und so viel in diesem Spektrum, Puls in diesem Spektrum, Atemfrequenz in diesem Spektrum. Und da gibt es natürlich dann Variationen. Gut, mein Stammhirn kann vielleicht einen höheren Puls verursachen, das andere niedrigen, aber solange ich eben weiterhin damit lebe, wäre da jetzt kein qualitatives Kriterium zu erkennen.
Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir so ein bisschen besser leben oder besser Krankheiten besser überstehen zu können, weil es ja auch nur eine Annahme
ist. Ja, ich meine sicherlich, es gibt da schon Unterschiede, aber man müsste sich eben fragen, ob diese Unterschiede denn wirklich hinreichend sind, um sowas wie eine eigene Identität zu konstituieren. Das wäre eben die Frage. Oder ob es nicht so ein Grad, eine graduelle, so eine quantitative Differenz wäre. Können wir daran etwas Qualitatives festmachen? Eine Möglichkeit wäre eben zu sagen, im Zusammenhang des Ganzen, dass man sagt, es ist ein besonderer Stil, es ist eine besondere Form. Dieses Stammhirn sorgt nicht nur funktional dafür, dass mein Leben fort existiert, sondern es ist eine bestimmte Form des Lebens. Ja, also es sorgt nicht nur dafür, dass ich jetzt atmen kann und dass mein Herz schlägt, sondern dass ich auf eine besonders harmonische Weise lebe. Und ein anderes Stammhirn könnte eben dazu tragen, dass ich nicht besonders harmonisch lebe, aber immer noch lebe. Dann wäre es die Form der Zusammenstimmung, der Harmonie, die ein Stammhirn übernehmen könnte. Und in dieser Frequenz, sage ich jetzt mal, dieser Harmoniefrequenz, könnte dann meine Identität bestehen. Das wäre eine Möglichkeit. Müsste man dann irgendwie diese Frequenz und diese Harmonie wieder isolieren können? Und das ist schwierig.
Überzeugt mich jetzt, wenn ich so höre, auch selber nicht, dass da eine Identität liegt. Aber es war einfach nur ein Gedanke auf die Frage, wie könnte man es irgendwie
Ich meine, über so einen Formaspekt wäre das möglich. Dass man sagt, es gibt so eine stabile Form, die sich durch das Leben durchhält. Eine Harmonie. Das Gehirn ist besonders harmonisch strukturiert, das Stammhirn. Es gibt andere Stammhirne, die einfach nur die Lebensfunktion aufrechterhalten und das nicht gut abstimmen. Ja. Sodass vielleicht dann der Organismus kurze Zeit später stirbt. Ja, wenn möglich. Also nicht mehr weiter. Sondern eine gewisse kürzere Lebensdauer hat und dieses eingespielte Stammhirn, dass es eben ein längeres Leben ermöglicht. Wir sehen, hier gibt es ganz viele Detailprobleme, in die so ein Animalismus kommen kann. Ja,
ja genau, an dem Punkt würde ich gerne nochmal nachhaken, weil ich weiß jetzt nicht, wie klar in der Neurowissenschaft bekannt ist, was mit dem Stammhirn dagegen zuballen würde oder mit dem wir jetzt angefangen haben, was damit irgendwie zuballen würde, was ja doch irgendwie wahrscheinlich weniger Fundament jetzt erstmal hat, als wenn man jetzt wahrscheinlich Neurowissenschaftler in dem Sinne fragt ist. Wäre normalerweise doch der Vorteil natürlich auch vom Animalismus, aber das Problem, was ich jetzt halt da auch sehe, und glaube ich allgemein auch in dieser Thematik mit, wir tauschen jetzt Organe aus, weil ich kenne das aus einer Wissenschaft. subhumanen Wesen dann gleichzeitig auch immer in der Diskussion dann aufgetreten ist. Also die ich schon von vornherein bin, also Diskussionen, die vornherein schon ein bisschen philosophisch angelegt waren. Und da bleibt mir jetzt die Frage mehr oder weniger, ob sich dann doch nicht der Animalismus und irgendwie seine gewissen Vorteile, die er ja hat, wenn man halt eben so weitgehende Gedankenexperimente macht, dann wieder verbaut. Und zwar, dass er halt eigentlich doch mit einer empirischen Grundlage irgendwie anfängt und dann aber ein Gedankenexperiment wiederum übergeht, wo ich dann zum Beispiel bei meinem Wünschstamm mittlerweile doch eben fast das Gefühl habe, dass das in Richtung Zirnlüse fast geht, was man dem Ganzen jetzt ja gerade zuweisen muss.
Ja, wie gesagt, also das sind gewisse Implikationen, die daraus folgen, weil eben der Animalismus sich an die Biologie haftet. Ich sage, das ist die, oder Neurowissenschaft mal weniger Biologie, das ist eben die Disziplin.
Ja, das ist zu spekulativ, wir hast ja jetzt vorhin diskutiert, aber das wird mir dann wieder schon ein bisschen wieder spekulativ, dass er ja eigentlich einen sehr, sehr großen Vorargument dafür hat, mit schauen wir auf die Biologie.
Richtig, guter Punkt, genau. Das könnte also sein, dass Olson sich damit was einkauft, was er gar nicht möchte. Eigentlich ist ja sein Anliegen so eine einfache Theorie, die uns nicht vor so große Probleme stellt, wie jetzt Bewusstseinskontinuität. Sagt, wir wollen ganz solides Identitätskriterium. Und es kann sein, dass eben gerade so ein Identitätskriterium dadurch gar nicht gegeben ist. Dass sondern der Animalismus sich selbst ad absurdum führt gegen seine Basis. Wäre auch ein interessantes Thema von Essay. Ja. Inwiefern kann so ein Minimalismus wirklich so eine stabile numerische Identität ermöglichen? Inwiefern nicht? Das ist eine Frage. Also, was sich mir jetzt sozusagen ergeben hat, ist Folgendes. Einmal, es steht in Frage, ob es wirklich so eine zentrale Schaltinstanz gibt, die uns als Organismus kontrolliert. Dann ist so eine Frage, es kommt nicht auf den einzelnen Organ. Ob jetzt ein Herz ausgetauscht wird, ist egal. Sonst kommt darauf an, dass wir weiterleben, dass wir überleben. Das ist das Entscheidende. Ein weiterer Punkt ist, dass offensichtlich Hirnstämme nicht individuieren können, weil wir können sagen, ein beliebiges anderes Stammhirn der Denkmöglichkeit war uns pflanzen. Und dadurch kommt Olson auf eine ganz interessante Weise zu der These, die Derek Parfit vertreten hatte, der eben auch wieder am Gehirn landet, aber eben aus einer gerade entgegengesetzten Perspektive, nämlich aus der Bewusstseinsperspektive. Derek Parfit sagt, Identität hängt erstmal mit unserem Selbstbewusstsein. Also müssen wir uns aufs Gehirn konzentrieren, jetzt nicht aufs Stammhirn, sondern auf diese anderen Schichten. Und genau an diesem Punkt scheinen dann Olson und Parfit wieder identisch zu sein, aus entgegengesetzten Perspektiven, einmal aus der Bewusstseinsperspektive, aus der psychologischen, einmal aus der Lebensperspektive, weil sie nämlich dann das Problem haben, dass wir mit dem Gehirn, weil es eben teilbar ist und weil es austauschbar ist als Organ, keine stabile numerische Identität mehr erhalten können. Das scheint so eine Konsequenz zu sein, die jetzt auch aus dem Animalismus folgt und die in letzter Konsequenz auch aus dem Bewusstseinskriterium folgen kann, wenn wir auf das Gehirn rekurrieren. Parfit hat dann den Fall, dass wir Gehirne teilen, wir haben eine linke Gehirnhälfte, eine rechte und schon ist numerische Identität nicht mehr möglich. Ja, weil wir haben, jede Gehirnhälfte kann die Funktion der anderen übernehmen, also haben wir schon mal nicht mehr numerische Identität, wenn wir aufs Gehirn gehen. Das ist mir jetzt gerade so aufgefallen. Dann lesen wir jetzt, falls Sie nicht noch Fragen dazu haben, den nächsten Aufsatz. Random Person Problem, das ist ein Aufsatz aus einer ganz neuen Textsammlung, 2017 erschienen, aus diesem Jahr ganz frisch, wo Gölzer einfach auch noch mögliche Detailprobleme die aus seiner Position des Animalismus folgen. Wollen wir vielleicht weiterlesen?
Dann ist es.
Vielen Dank. Also das ist jetzt ja, das macht Olson immer wieder, seine Grundthese, die wir ja schon sehr häufig jetzt hier gehört haben. Also Sie sehen wieder typische Rede, you and I und people, er spricht nicht von persons, wir sind hier. Und dann im nächsten Schritt biologisch organisiert. Und dann animals not nearly in some loose sense. Das ist jetzt wieder dieses Problem, dieses Ist, was ich hier vorhin hatte. Sein, wie verstehen wir sein? Einheit oder akzentell oder phasenweise, sondern im most straightforward sense. Das heißt, im Sinne der strikten numerischen Identität eines Wesensbegriffs könnte man sagen. Strikte numerische Identität. Das macht uns im eigentlichen Sinne aus. Hier wieder die Serie von you, you and I, people. Das ist ein Ersatz für Person. Ja, lies nochmal weiter.
The most common objection to this view is that it conflicts with widespread and deeply held beliefs about what would happen to us in certain imaginary cases. Suppose your brain were put into my hand and my own brain destroyed. It seems that the resulting being would remember your life and not mine. He would have your beliefs, preferences, plans, and other mental properties, for the most part at least. In other words, he would be psychologically continuous with you as you were before the operation. Who would he be? Me with a new brain, or you with a new body, or someone else altogether?
Ja, das ist also dieses Problem, was wir schon hatten. Vielleicht mal auch nochmal die Frage, wer von Ihnen glaubt, dass die Identität dann mit dem Gehirn gehen würde? Personalidentität, wer glaubt, dass sie nicht mit dem Gehirn gehen würde, sondern mit dem Körper? Okay, das hält sich wie immer die Waage.
Ja, würde ich jetzt nehmen.
Das
würde ich nehmen. Das sind verteilt für das Ganze und wahrscheinlich ein bisschen mehr.
Die dritte Option, ne?
Ja, ja. Oder sonst
jemand ganz anderes, ja. Jemand ganz anderes, ja. Das würde, wer würde das sagen?
Das
okay,
nicht.
Die meisten. Okay. Ja, ist vielleicht sogar recht. Also ich meine, wir hatten ja die Argumente angeführt. Wir haben gesagt, Körper oder Organismus und Gehirn oder Psychologie, die stehen in Wechselwirkung. Ja? Wir haben das Trins-Beispiel und den Korbler, also das Tischler oder was bei von John Locke. Das ist, glaube ich, nicht so haltbar, dass wirklich Psychologie und Körper, Leib und Seele, dass die sind. Die haben immer Einfluss auf uns. Der Körper formt das Bewusstsein überformt den Körper. Wir können das nicht so strikt trennen. Insofern basieren diese Gedankenexperimente auf problematischen Annahmen. Kann man auch interpretieren, ja.
Ganz kurz zwischen, was würde ich denn in der Konstitutionsthese sagen?
Ja, jetzt in diesem Fall eine Gehirntransplantation, das ist interessant. Das ist schon eine Frage in solchen Fällen, wo Gehirne transplantiert werden. Baker hat dazu meines Wissens gar nichts gesagt. Es könnte sogar sein, dass Baker offen ist bezüglich diesen Beispielen. Also für Baker ist es so, wenn ich Selbstbewusstsein habe, dann bin ich eine Person. Ja. Sie würde wahrscheinlich hier, und das war jetzt ja auch dieser Quiz, den wir heute gemacht haben, eine Quizfrage, die ist schon war, sie würde wohl auch, scheint mir, diese psychologische These vertreten, dass ich mit dem Gehirn gehe. Das würde sie wahrscheinlich sagen.
Obwohl es dann eine neue Einheit wäre. Es wäre dann eine neue Einheit.
Ja, genau. Aber das für sie ist eben entscheidend an der Einheit des Selbstbewusstseins. Also sie würde wahrscheinlich sagen, also sie würde wahrscheinlich erstmal in Frage stellen, dass das überhaupt geht, so eine Gehirntransplantation. Aber wenn man das jetzt annehmen würde, würde sie sagen, entscheidend ist dann das Selbstbewusstsein. Und das geht mit dem Gehirn. Der Körper würde dann aber natürlich auch noch, der andere Körper würde dann
mich konstituieren. Er würde mich konstituieren, aber mich als Person, aber das, was mich als Person ausmacht, ist eben nicht der Körper, sagt sie ja, sondern das Selbstbewusstsein. Sie sagt ja immer, ich bin auf eine abgeleitete Weise bin ich als Person mein Körper und auf eine unabgeleitete Weise bin ich meine psychologischen Zustände. Sie hat ja diese Doppelaspekt-Theorie. Derivated und essentially, ich weiß nicht, non-derivated, also abgeleitet und nicht abgeleitet, da unterscheidet sie. Zum Beispiel sagt sie, da kommen aber nächste Sitzung und glaube, wenn ich jetzt Hunger habe, dann habe ich Hunger auf eine abgeleitete Weise personal. Hunger zu haben ist nichts, was auf eine unabgeleitete Weise, sprich auf eine direkte Weise, zu meinen personalen Eigenschaften gehört. Hunger habe ich, insofern ich Animal, ein Lebewesen. Und das Lebewesen konstituiert mich, aber es ist nicht meine eigentliche Identität. Ich habe so einen Hunger auf eine abgeleitete Weise, wenn ich von mir als Person spreche. Und ich habe Selbstbewusstsein oder Wünsche auf eine unabgeleitete Weise. Mein Körper dagegen hat Wünsche auf eine abgeleitete Weise und Hunger auf eine unabgeleitete Weise. Das ist so diese Doppelaspekt. Das ist, die unterscheidet auch dieses Sein zwei Sinnen, im Sinne von wesentlich und unwesentlich akzeptiert. Und für sie ist eben das wesentlich personal, was psychologisch ist. Wenn es dieselben Einstellungen sind, dieselben subjektiven Prinzipien, die mit dem Gehirn wechseln, dann würde meine Identität mit dem Gehirn gehen, nach Beck. Und das war eben jetzt in diesem Quiz hier natürlich noch eine der Fragen, was kritisiert Olson und Baker? Und da war ja eine Option, dass sie dem psychologischen Paradigma verhaftet ist. Und da waren wir uns unsicher, aber anhand so einer Frage kann man sehen, in solchen Problems kann man sehen, dass Baker eben tatsächlich dem psychologischen Kriterium folgt. Aber wir kommen darauf noch hin. Die Konstitutionstheorie ist eine sehr, sehr komplexe Theorie. Das ist vielleicht die, nach meiner Theorie, die zweitkomplexeste Theorie. Nee, sie ist unglaublich elaboriert. Und wir können darüber diskutieren, weil ich glaube, dass diese Theorie nicht haltbar ist. Wir haben schon einige Gründe genannt. Aber wir dürfen natürlich auch nicht dann, glaube ich jedenfalls, zurückfallen auf Olson. Das würde auch nicht befriedigend sein. Weil wir da einfach das, was eigentlich Person ausmacht, verlieren an die Biologie. Und das ist nicht unsere Intuition. Da würden wir sagen, da sind wir nicht mehr Person. Nur mal akzidentell und so wollen wir nicht über Personen sprechen. Wenn wir über Personen sprechen, so unsere Intuition, sprechen wir über Personen in wesentlicher Hinsicht, nicht nur über akzidentelle Eigenschaften. Deswegen ist auch der Titel des Seminars Animalismus als Theorie der Person sehr provokativ gewählt, weil der Animalismus über die Person, wie gesagt, nur sehr akzidentell was zu sagen, nicht essentiell. Eine Person kommt gar nicht vor. Deswegen ist der Titel des Seminars ein bisschen irreführend. Aber das habe ich natürlich schon gedacht und ein bisschen provoziert. Genau, jetzt lesen wir mal weiter.
Animalism implies that she would be me. That is because the operation does not move an animal from one head to another, but simply moves an organ from one animal to another, just as a liver transplant does. I return to this claim in section. One animal loses its brain and remains behind as an empty-headed creature. Another has its brain destroyed and replaced with yours. And according to animalism, you are the donor animal and I am the recipient. You get an empty head and I get your brain.
Mm-hmm. Yeah. Vielen Dank. Das ist nochmal. Das haben wir eigentlich schon mal gehabt. Es geht eben nicht um das Gehirn. Lesen wir weiter noch.
This means that the operation moves from a knowledge, like plans for references, character traits, and removals instead. It would erase all my memories of my own past and replace them with memories of yours, of journeys I never took, conversations I never had.
so eine Problematik, die mit diesem Kannibalismus einhergeht. Weil er sagt hier, all that matters, das ist natürlich wieder ein Verweis, das ist ja nicht die Philosophen, dass ein Verweis ist, das Matter, das worauf es eigentlich ankommt. Das ist wieder das, immer sagt, what matters, ist der ganze Text, das ganze Buch ist voll von Matter. Das ist Derek Parfit. Der spricht immer davon, what matters ist. Und der sagt eben, was entscheidend ist, ist nicht psychologische Kontinuität. Sagt er. Ist überhaupt nicht entscheidend. Lesen wir weiter.
In my experience, those presented with the transplant story have an almost irresistible urge to reject this description. It just sounds wrong to say that putting your brain into my head could be a new brain full of false memories. Surely the one who got your brain would be you. A liver transplant moves an organ from one person to another, but brain transplant is not really an organ transplant at all, but a full body transplant. It moves a person from one organism to another. As for me, when the surgeons removed my brain before destroying it, they removed me from my own head, just as they removed you from yours.
Ja, das ist so eine allgemeine Ansicht. Lesen wir vielleicht weiter.
But this attractive description is incompatible with animal death. It implies that you are the animal, the one you would be if you were animal at all, could go your separate ways. And the thing itself can never go your separate ways. So the alternative description implies that you are one thing and the animal is another. Even if you never have a brain transplant, you have the property that no animal has, namely being such that you would move to another animal if you brain. But a thing cannot be both.
Ja, haben wir eigentlich auch schon gehabt, da wiederholt jetzt nochmal seine Theorie. Lesen wir noch weiter, eins weiter hinten.
Some readers may be assuming that the operation would have moved some conscious, intelligent being from one animal to another. That being would start out with the ability to move your limbs and see through your eyes, then become able to move my limbs and see through my eyes. All the limbs and the eyes that were once mine instead. And the rhythm
der Punkt, es erscheint erstmal unattraktiv zu sein, dieser Animalismus. Aber er hat eben vor dem Hintergrund der Probleme, in die die psychologische Theorie kommt, große Vorzüge. Wissen Sie noch einen Vorzug? Wir hatten darüber das letzte Mal, das vorletzte Mal diskutiert. Was sind so alle Probleme der psychologischen These, die wir letztlich nicht haben, wenn wir von uns sprechen? Unsere personale oder transzentrale Identität. Oder von unserer numerischen Identität. Von uns, ich sage jetzt nicht transtemporal oder personal, weil das wieder was voraussetzen würde. Also von uns. Was kann die psychologische These nicht zeigen oder nicht erklären, was der Animalismus kann? Welche Probleme wird das zum Beispiel bedeuten?
Bewusstsein ist empirisch einfach nicht greifbar. Der Körper schon.
Ja. Genau, das wäre so ein Problem, auch ontologisch nicht. Bewusstsein hat keine richtige ontologische Struktur. Das ist eine Möglichkeit, genau. Sie hatten noch was drin. Denken Sie doch nochmal an dieses Fötus-Problem. Da stellt sich da, da hat er einen Absatz geschrieben, war ich jemals ein Fötus? Und was ist da das Problem der psychologischen These? Das kann ich lange mit mir identisch, wie ich mich zurückerinnern kann, Zustände. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich ein Fötus war. Ich habe keine Erinnerung an mich als Fötus, also bin ich personal nicht mit meinem Zustand als vergangener Fötus identisch. Der Fötus war jemand anderes. Das ist unplausibel. Das ist sehr unplausibel. Und das sagt dann der Animalismus. Der Animalist sagt, doch, ich war mein Fötus, ganz klar. Jetzt eben nicht in personaler Hinsicht, aber in Hinsicht der Lebensidentität. Ich bin dasselbe Leben wie damals. Meine Materie hat sich ausgetauscht, klar. Ne? Völlig wahrscheinlich, vielleicht auch ein paar Mal hat sich meine Materie ausgetauscht, aber das Lebensprinzip ist dasselbe. Da wird es dann natürlich interessant zu fragen, was ist denn dann dieses Prinzip des Lebens, was mich zu lange aufgehalten hat? Weil es kann eigentlich nichts mehr richtig Materielles sein. Es muss irgendwie so ein Prinzip sein. Ne? Gewisse biologische, organische Struktur. Ne? Also wird sehr spannend. Es ist nichts mehr konkret Materielles. Es ist das Leben. Das Leben ist nichts mehr Materielles. Das Leben ist eine Struktur. Es ist eine Einheit, eine gewisse Form. Lebensform, die mich aufrechterhalten hat. Lisa, weiter.
But no animalist would accept that there is any such being. Why suppose that moving your brain to my head would move a conscious non-animal, a thinking being in addition to the animal? There is a substantive metaphysical claim. And it gets no support from reflecting on who would be who in imaginary cases. If the transcendent objection relied on that claim, it would have to begin with some reasoning for it. Yet those who make the objection see no need for such reasoning. That the operation moves a conscious being from one head to another is a consequence for the transcendent objection, but not one of its starting points.
Vielen Dank. Gibt es hier noch einen Punkt, der noch relevant ist für unsere Debatte? Haben Sie das gefunden? Wenn Sie mal auf die ersten drei Zeilen schauen, also es geht jetzt hier um ein metaphysical claim, eine starke metaphysische These. Und warum sollten wir wirklich denken, dass mit dem Hirnwechsel sich eine personale, nicht tierische Entität verlagern würde. Das ist eine ziemlich starke These. Das ist auch so ein bisschen so ein Gegenargument. A thinking being in addition to living. Also, wir haben hier das Problem, das ist auch so ein Problem, was er der Psychologie, der psychologischen These vorwirft. Also, ich fasse mal zusammen. Er wirft mir vor, dass wir nicht zeigen können, dass wir mal Vögel waren. Das kann sie nicht zeigen. Das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt, wie gesagt, und das hängt natürlich damit zusammen. Selbstbewusstsein ist nicht ontologisch greifbar. Das ist der zweite Punkt. Oder nicht integrierbar streng. Und ein dritter Punkt ist das, wir scheinen, wenn wir auf das Selbstbewusstsein uns konzentrieren, einen Dualismus immer zu bekommen. Immer Dualismus. Oder nicht die Einheit erkennen zu können. Wir neigen uns zum Dualismus, zum Cartesianismus, Tendenzen. Uns als denkende Substanz irgendwie, das, was uns eigentlich ausmacht, so. Das Bewusstsein als ontologische, abgegrenzte Sphäre und als etwas Eigenes, was nicht reduziert werden kann. Und dann gibt es halt noch so den Organismus, so das Tier, so ein additives Modell. Latent-Dualismus. Bacon führt diesen Dualismus dann sozusagen, macht keinen vertikalen Dualismus.
Organismus soll mir eine horizontale Weiterentwicklung kann. Sie macht das dritte Sache. Weder Dualismus noch Monismus, sondern Konstitution. Das ist ein dritter Weg. Aber auch der hat so latente dualistische Implikationen. Nämlich dann, wenn wir von einer Einheit ohne Identität sprechen. Wir sind als Person mit unserem Körper eine Einheit, aber wir sind nicht mehr identisch. Wir bilden eine Einheit, der Körper konstituiert uns als Person und wir als Person umfassen, embrace, sagt sie, oder sowas, wir umfassen unseren Körper. Es geht in beide Richtungen, von unten nach oben, von oben nach unten. Aber es ist halt nur eine Einheit und es ist keine Identität. Das heißt, wenn es keine Identität ist, die zwischen uns als Körper und uns als Person existiert, dann haben wir immer diesen Dualismus. Sobald wir verschiedene Identitäten haben und nicht von einer numerischen Identität sprechen, haben wir immer dualistische Implikationen, ganz latent. Auf welche Ebene denn auch ausgetragen werden? Eigenschaftsdualismus oder was auch immer. Wir haben ein Problem mit dieser Dualität. Genau, muss ich weiter.
It can be hard to believe that a brain transplant is physically analogous to a liver transplant, but that might make it hard to believe that we are animals. But this hardly is the matter. The transplant of election gets its force from the general principle that anyone who is psychologically continues with you in the way that the recipient of your brain in the transplant part is, must be you. Yet most opponents of animalism that this principle is false. For if each half of your brain were transplanted into a different head, both resulting beings would be psychologically continuous with you. Each would be convinced that she was you. Yet they could not prove you. There is only one of you. And one thing cannot be numerically identical to two things. At least one of them would be systematically mistaken about who she is and her place in the world. So the critics of animalism face a transparent objection of their own. If animalism has unwelcome consequences in single brain transplant scenarios, its critics must be accepted similar unwelcome consequences in double transplants. And whatever those critics can say by way of defending their view against the double transplant objection can be used to defend animalism against the original transplant objection.
Ja, das ist hier das Argument. Finden Sie noch weitere Punkte, die für den Animalismus sprechen? Was ist hier so? Das Kernargument, wie geht er jetzt mit dem psychologischen Einwand vor? Hier ist es, das Entscheidende ist, das ist der Satz hier. So the critics of animalism face the transplant objection of their own. Also ziemlich clever, das muss man auch noch sich mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Er macht das jetzt an die immanente Kritik. Er sagt also, die psychologischen Thesen, indem sie immer dieses Gehirntransplantationsszenario anführen, um ihre Intuition zu stärken, die zeigt gerade dadurch, dass sie unhaltbar ist, weil wir unser Gehirn teilen können, zum Beispiel. Indem wir unser Gehirn teilen können, haben wir eben gerade nicht mehr numerische Identität erreicht. Derek Powerful. Also, das ist diese Theorie des Schicksals, die psychologische Theorie, die gerade das Gehirn verwendet, um die Plausibilität damit zu zeigen. Wir gehen mit unserem Gehirn. Die hat in letzter Konsequenz in der Debatte dazu geführt, dass man die These vertreten hat, dass es auf psychologische Identität gar nicht hineinkommt, weil wir eben unser Gehirn teilen können.
Derek Parfit sagt,
Identity is not what matters. Identität, darauf kommt es nicht an. Wir sollten uns lieber graduell vorstellen oder in einem weiteren Sinne.
Er spricht dann von Quasi-Erinnerung, Q, Intending und so weiter. Also es geht nicht mehr um Quasi.
Es geht nicht mehr um die direkte psychologische Vergangenheit, sondern um entferntere Verhältnisse, die
auf die sie abzweigen. Wir lesen, wir sollten vielleicht noch einen Aufsatz von Derek Parfit auch noch lesen gegen ihn.
Der Grund ist, dass also er sagt, ihr Psychologisten, die ihr das Gehirnbeispiel anführt, um eure Theorien zu plausifizieren und um den Animalismus schlecht zu machen oder zu verlieren, ihr bewirkt damit genau das Gegenteil. Nämlich, dass ihr am Ende eure These nicht mehr halten könnt, weil wir eben das Gehirn teilen können. Und damit haben wir den Fall, dass wir eben keine Eindeutigkeiten haben in der numerischen Identität. Also er führt sozusagen die Theorie ad absurdum, eine Reduktion ad absurdum. Wir nehmen diese Theorie, wir gehen von der Theorie aus, die wir eigentlich nicht vertreten wollen. Im Aussicht jetzt des Animalismus ist es jetzt die psychologische Sicht. Wir nehmen die mal an, seit gegeben. Und daraus folgt dann Widerspruch. In letzter Hinsicht folgt daraus ein Widerspruch. Daraus folgt dann, dass die ursprüngliche These falsch sein muss. Und dass die eigene These richtig sein muss. Grob verallgemeinert. Wobei hier ja nicht gesagt ist, dass wir die ausschließliche Alternative haben. Entweder Animalismus oder Psychologie, psychologische Theorie. Sind ja nicht die einzigen zwei auf dem Markt. Es kann ja sein, es gibt eine dritte, eine vierte, eine fünfte. Zum Beispiel haben wir noch die Konstitutionstheorie auf dem Markt. Das ist damit, also die ist damit nicht aus dem Weg geräumt. Obwohl, Olson könnte sagen, tendenziell schon, weil es sich auch an dem psychologischen Kriterium festmacht. Also Olson würde damit sagen, diese ganzen Gehirnteilungsbeispiele, die schaden eher, also diese Gehirntransplantationsbeispiele, die schaden eher dem Psychologismus, dem psychologischen Theorie, als mir als Animalismus. Das fand ich jetzt noch ganz interessant.
Diese These sind aber auch schon am Ende angelangt. Wir wollen in der nächsten Sitzung, also wir lesen jetzt diese Zitate noch ein bisschen durch, dieses Remnant Learning, was hat es damit auf sich, und in der nächsten Sitzung wollen wir endlich mal zu der viel gerühmten Jim Baker kommen, die in diesem Sammelband, aus dem jetzt der letzte dieser Absatz stammte, auch was veröffentlicht hat, nämlich Animalism versus Constitutionalism. Sie nennt jetzt also ihre Theorie plötzlich Constitutionalism und nicht mehr, ja doch, das ist ja die Konstitutionsthese. Genau, also da wollen wir uns jetzt fragen, worin besteht genau der Unterschied? Ne? Wir sollten vielleicht diese zwei Thesen noch ergänzen durch eine originär psychologistische, psychologische These. Da sollten wir dann noch einen Aufsatz von Derek Parfit als Ergänzung hinzuziehen. Da haben wir aber dann noch Zeit bis zur letzten Sitzung, bis zum Ende des Semesters. Ich würde auch vorschlagen, dass Sie, also, wer hat noch ein Essay in Planung von dieser letzten Thematik, Humanismus? Ja, genau. Genau. Ich habe einige schon bekommen. Sie haben jetzt, ich glaube, wir haben jetzt diesen ersten Block abgeschlossen. Also darüber können Sie jetzt mit dem, was wir auch in der heutigen Sitzung gehabt haben, können Sie jetzt gut Ihr erstes Essay schreiben. Und ich würde sagen, dass Sie den jetzt fertigstellen in diesem Kreis, wenn Sie wollen. Sie können immer abgeben, aber ich empfehle es jetzt zu Ende zu bringen, sodass wir dann für die nächsten Essays dieses Thema Animalismus versus Konstitutionstheorie haben. Das spricht für die Konstitutionstheorie gegen Animalismus. Ein weiteres Thema wäre, wie reagiert Nutzung auf Baker? Und ein letztes Thema wäre, wie gesagt, zu ethischen Implikationen. Ein weiteres Thema wäre noch diese Gedankenexperimente. In welchen Ebenen kommen wir mit diesen Hirnstammtheorien? Das wäre auch noch ein weiteres Thema. Alles klar, dann bedanke ich mich für Ihre interessanten Fragen, die ich hier alle auf diesem Blatt habe und die ich in einer der nächsten Sendungen im Rahmen von ca. 10 Minuten behandeln werde. Dann wünsche ich noch ein schönes Wochenende.